Sieger leben. Sie werden aufgehen vom Osten bis zum Westen. Go West. Halleluja. Wir wissen, das Licht Gottes ist nicht aufzuhalten durch nichts und gar nichts. Preis dem Herrn. Heute freue ich mich an diesem Tag, dass ich diesen Tag erleben darf. Ich bin 70 Jahre alt geworden. Kannst du das vorstellen? Ich komme mir vor wie 20. Nur beim Treppensteigen mal merke ich, dass ich schon ein bisschen älter bin. Aber sonst fühle ich mich gar nicht so alt. Aber eine neue Dekade beginnt und ich preise Gott. Die Gott lieben, Richter Kapitel 5, Vers 31, werden sein wie die Sonne. Mein Favorit-Song und meine Favorit-Bibelstelle. Die Gott lieben, sind nicht aufzuhalten, sind nicht zu bremsen, sind nicht zu blockieren, sind nicht zu vernichten. Weißt du, die Sonne fragt nicht, willst du mich haben, willst du mich nicht haben? Ich bin da. So, ich lade dich ganz herzlich zu den nächsten Gottesdiensten, bevor ich die Predigt bringe, die wir hier im Haus haben. Am Mittwoch wird das Thema sein, erlebe die Kraft Gottes. Und dann habe ich im Monat Juni lauter prophetische Themen. Und ich möchte dich herzlich einladen, die Welt ist am Rande der Entscheidung oder steht im Entscheidungstal und so weiter. Wir gehen auf die Endzeit zu. Da wird das Thema sein, Europa und der Antichrist. Das alles steht in der Bibel. Die Bibel hat sehr stark prophezeit über die verschiedenen Völker ringsherum um Israel, aber auch um die Weltvölker. Deutschland und die biblische Prophetie. Dann Syrien. Was für eine Bedeutung hat der ganze Knatsch in Syrien? Und die biblische Prophetie, was sagt denn das? Gog und Magog, Russland und die ganzen BRICS-Staaten bilden sich zusammen. Wahrscheinlich wird Dollar kippen eines Tages und wird alles arbeitet in diese Richtung. So, es wird kommen China und so weiter. Dann, was kommt so auf uns zu? Die große Endzeitversuchung. Der dritte Weltkrieg steht vor der Türe, wenn er nicht schon längst im vollen Gange ist. Nur nebenbei, die kommenden Endzeitstürme, das werden so die Themen sein im Juni. Ich freue mich. Ich predige gerne über so Endzeit und Prophezeiung. Wenn ich mal damit anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. Aber ich werde im Juni, am Ende des Juni aufhören und dann einen Punkt machen. So, der Jesus ist Herr. Und in allen meinen Predigten werde ich einfach herausstellen, der Herr hat Kontrolle über die Völker, über die Nationen, über alles, was da geschieht. Nichts geschieht ohne dem Wissen Gottes. Nicht einmal, dass ein Haar von unserem Haupt fällt, ohne dass Gott es wisst, weil Gott hat alles sehr genau geplant. Nun zum Thema, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die Sonne kümmert sich gar nicht um das Wetter. Was für eine Stimmung da ist, ob das Ozonloch da ist oder kein Ozonloch da ist, wie das Klima hier auf dieser Erde ist. Die Sonne scheint einfach. Sie sendet ihre Strahlen. Das ist so ein Bild für einen Christen, nicht nur für Jesus. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit, aber wir sind seine Kinder, seine Ableger. Wir sind so kleine Sonnen. Ihr seid das Licht dieser Welt, sagt Jesus. So, die Sonne scheint, ob die Wolken verhangen sind, ob du was siehst oder nicht siehst, verstehst du, ob die Leute im Bunker sitzen und sagen, Sonne, wir wollen dich nicht sehen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, die Sonne scheint, weißt du, und so ist das Christenleben. Wir sollen sein wie die Sonne. Uns soll egal sein, was die Gottlosen denken, was die Antichristen denken, was die Sozialisten, Faschisten, Humanisten und was weiß ich, wie die ganzen Misten heißen. Verstehst du, es ist mir vollkommen egal. Ich weiß, ich lebe, ich habe eine Existenzberechtigung, wie die Birke nebenan. So ist auch mein Leben bis heute gewesen. Weißt du, der Teufel möchte uns vernichten und sagen, du bist nichts. Nein, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Egal, wie die Erde steht, wie die Erde sich dreht, die Sonne scheint konstant. Ob die das wollen oder nicht, die Sonne ist da. Und wenn du die Sonne nicht haben willst, dann haust ab. Verstehst du, irgendwo im Weltraum, im Universum, im Nimmerlein, da gehst du verloren. Und bis heute kann ich sagen, Gott ist gut. Gott war gut zu mir, Gott war gut zu uns. All die Jahre hindurch hat er uns durchgetragen. Wenn ich daran denke, seit 88 bin ich in Berlin. Verstehst du? Ist doch auch schon eine lange Zeit. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange hierbleiben. Ich habe gedacht, bis die Olympiade nach Berlin kommt und dann gehe ich nach Moskau. Aber die kam nicht nach Berlin, so bin ich auch nicht nach Moskau gegangen. Obwohl ich dort schon ein paar Mal gewesen bin. So, aber ich möchte euch einfach den Lob und Dank Gottes proklamieren heute und Danke sagen dem Herrn für alles, was gewesen ist. Der Herr hat uns bis hierher reich gesegnet. Reich gesegnet mit allem. Manche Tränen sind gefallen und die werden auch weiterfallen. Die werden wir nicht aufhalten. Unsere Tränendrüsen sind noch nicht verkalkt. Da ist noch Wasser da. Aber die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das steht in meiner Bibel. Einer der längsten Sätze der Bibel, weißt du, der Apostel Paulus war so ein Schreiberling. Wenn er angefangen hat, der Römerbrief, wenn du genau den Römerbrief liest, der Römerbrief ist fast nur ein Satz. Und er sagt das und das und das und, das möchte ich auch noch sagen, und, das ist mir auch ganz wichtig und so weiter. Immer und, verstehst du? Da kannst du ganz mit diesen Schachtelsätzen, kannst du einen ganzen Roman schreiben. Und hier, ich möchte einen so Schachtelsatz nehmen aus Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis Vers 14. Das ist so, was mich bewegt heute Morgen, und möchte einfach dem Herrn danken über die Fülle des Segens, über die Herrlichkeit und so weiter, was der Herr alles so ist. In diesem Abschnitt Epheser 1, Vers 3 und dann ab, da überschlägt sich Paulus fast. Er ist immer wieder, er findet kein Ende. Er dankt für das und er dankt für das, obwohl er manchmal gar nicht so viel zum Danken gehabt hat. Wenn du 2. Korinther liest, seinen Tränenbrief, verstehst du, was er alles um Christus durchgemacht hat, aber er dankt, was Gott den Christen so geschenkt hat, was er ihnen gegeben hat. Paulus ist total begeistert über die Worte, die er dann so weitergibt. Diese sind alles optimistische, positive Worte, nicht nur negativ. Oh, weißt du, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Nein, wir rühmen uns der Trübsale sogar. Das ist das, was Paulus hier schreibt. In meiner Bibel ist die Überschrift über diesen Epheser-Teil, die Überschrift: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel und auf Erden. Im Himmel und auf Erden. Wir sind gesegnet nicht nur im Himmel und nicht nur auf Erden, sondern wir sind beides im Himmel und auf Erden. Und auf Erden und im Himmel. Wir haben überall Anteil, überall mischt Gott mit. Überall gestaltet unser Leben mit. Ich habe Anteil an dem ganzen Reichtum Gottes. Das schreibt er in diesem, ich werde nicht Vers für Vers durchlesen, das kannst du zu Hause machen, aber ich will nur beschreiben, dass wir so reich gesegnet sind. An dem Reichtum Christi. Das, was Jesus gehört, gehört dir und mir. An diesem ganzen geistlichen Segen. An der ganzen Herrlichkeit und so weiter. Wenn ich so diesen Abschnitt so lese, komme ich mir vor wie an Weihnachten. Und zwar das ganze Jahr über. Weißt du, ständig bekommt man neue Geschenke, ständig neue Überraschungen, ständig neues Päckchen, ständig ist was Neues wieder drin. Und das wird unser Leben, das bereichert unser Leben mehr und mehr mit all seiner Güte und seiner Barmherzigkeit. Weißt du, je länger du mit dem Herrn lebst, desto mehr erlebst du mit ihm. Und ich muss dir sagen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, Tag für Tag. Manches Päckchen ist natürlich gut verknotet, gut eingepackt. Da musst du gucken, wie du den Knoten aufkriegst. Am besten schneidest du durch, machst ganz kurz einen Prozess, diesen kordischen Knoten, haust einfach durch und ist durch. Verstehst du, machst nicht groß Theater, wie machen wir das auf? Nein, wir sind manchmal zu kompliziert, wie mach ich das auf? Dir braucht das Leben. Das, was Gott dir vor die Füße stellt, nimm's an. So habe ich das gemacht. Ich möchte ein Stück meines Lebens hiermit hineinlegen. Natürlich, ich predige für euch. Ihr dürft von mir lernen. Und dürft angucken, ich habe es geschafft bis jetzt. Und das, was ich geschafft habe, das möchte ich als Beispiel euch vorangehen. Verstehst du, ich bin Gott dankbar, dass ich kämpfen durfte. Nicht das Leben mit Gott ist so ein Spaziergang. Nein, es ist Marathonlauf, es ist Rasen. Da geht manchmal die Puste auf und du kommst gerade am Ziel an und kannst nur sagen, ich habe es geschafft. Verstehst du, ich habe es geschafft. Weißt du, und ich bin Gott dankbar. Wir haben diese letzten Tage dieses Thema Erwählung gehabt. Ich bin Gott dankbar, dass er mich erwählt hat, in seinem Team, in seiner Mannschaft mitspielen zu dürfen. Halleluja. Ich bin begeistert, dass er mich angenommen hat, dass ich ihm dienen durfte. Wer bin ich? Die Frage ist, wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Selbst wenn schon manchmal wir auf der Ersatzbank saßen, wenn manchmal so irgendwo auf die Seite geschoben worden sind. Weißt du, wir wussten, eines Tages kommen wir dran. Eines Tages kommt meine Stunde, auch wenn meine Stunde noch nicht gekommen ist. Aber Gott selbst wollte und will, dass ich in seiner Mannschaft, dass du in seiner Mannschaft mitspielst, mitmachst. Er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Eigentlich durftest du vielleicht gar nicht geboren werden. Weißt du, so eine Nachkriegsgeneration, weißt du, das war nicht alles bequem und einfach und schön und wunderbar. Die Frauen, die Kinder damals bekommen haben, die haben keine leichte Phase ihres Lebens gehabt. Heutzutage, da ist alles gesorgt. Aber früher und damals nach dem Krieg, da war alles so chaotisch und durcheinander. Aber in seiner großen vorlaufenden Gnade hat der Herr Jesus ja, uns gesucht. Und ich bin Gott dankbar, dass er uns gesucht hat. Wir haben ihn nicht gesucht. Wir haben uns nicht nach ihm interessiert, aber er hat sich für uns interessiert. Ich habe dich gewollt, steht in meiner Bibel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Jeder einzelne von uns. Wir gehören Gott. Wir sind Gottes Eigentum. Und ich durfte irgendwo, und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich in meinem christlichen Leben mit Null anfangen durfte, mit Nothing. Und dann Stück für Stück entdecken und so weiter. Und wenn ich heute so mein Leben zurückschaue, alles was ich bin allein aus Gnaden. Ich kann mich gar nicht rühmen, gar nicht einbilden. Das hast du gemacht. Oder das hat, durch dein Fleiß, durch deinen Einsatz, durch deine Hingabe. Nein, es war alles Gnade, Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Und ich rühme diese große Gnade, die nicht verdient worden ist. Gott ist der Schöpfer des Universums und hat mich als sein Kind angenommen, ist mein Vater geworden. Halleluja. Ich bin von Gott adoptiert. Ist das toll für mich, verstehst du, wissen, Gott ist mein Vater, egal wer mein irdischer Vater ist, aber Gott ist mein himmlischer Vater. Ich habe einen himmlischen Vater. Ich habe einen irdischen Vater, ich habe viele Väter vielleicht in meinem Leben, aber der himmlische Vater ist mir der Wichtigste. Und der weiß, was ich brauche und was mir fehlt. Und diese Gewissheit und dieses Wissen macht mich so glücklich. Das gibt meinem Leben Sinn. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Egal, ob die Höhen und die Tiefen sind. Als ich zur Schule ging, gab es damals nur 4 Milliarden Menschen. Das weiß ich noch, das habe ich in der Schule gelernt, so in irgendeiner Klasse. 4 Milliarden Menschen. Heutzutage gibt es fast 8 Milliarden Menschen. Verstehst, die Welt ist ja gewachsen. Und eigentlich, wenn du die Welt betrachtest, bist du nur eine Nummer. Eine Nummer von 8 Milliarden. Aber gerade dich und mich und uns hat er herausgesucht, dass du ihn finden durftest, dass du sein Kind darfst. Und ich bin ein Kind Gottes. Und hier schreibt der Apostel Paulus nach seinem Wohlgefallen. Vers 6 in Epheser 1. Vers 6. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat. Er hat uns unter diesen 8 Milliarden Menschen rausgesucht. Du, mein Lieber. Manchmal wollte ich weglaufen, manchmal wollte ich nichts mehr für Gott tun. Aber Gott hat gesagt, mein Wohlgefallen ruht auf dir und du bist nur dort glücklich, wo du in meinem Wohlgefallen bist, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und seitdem lebe ich sorglos, furchtlos, denn ich weiß, seine Gedanken werden jetzt verwirklicht. Auch wenn sie manchmal kompliziert sind, schwer, manchmal sogar schwer zu verstehen, zu begreifen. Gott, warum lässt du das und das und das zu? Mein Leben, darf ich nur eines sagen, ist verborgen in Christus, in Gott, in Jesus Christus. Das ist es. Ich bin dort verankert, verwurzelt. Ich lasse mich nicht von Menschen erpressen, von Menschen manipulieren, auch egal was war. Und ich habe immer wieder in meinem Leben, Gott hat mir Gnade geschenkt, meine Stirn geboten und gesagt, nee, so nicht. Immer wieder. Ich weiß, wovon ich rede. Und die mich ein bisschen kennen, wissen auch, wovon ich spreche. Weißt du, ich bin meinen Weg gegangen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die gehen auf bis zum Niedergang. Und auch wenn die Sonne nicht da ist, die gehen wieder auf. Wie oft haben die Leute gedacht, weißt du, wie oft, ich weiß an einen Bruder, denkt, dass er Bruder ist, obwohl ich nicht immer glaube, dass alle Brüder Brüder sind. Verstehst du? Aber der hat gesagt, wir wollen sehen, wie weit du machst. Wir unterstützen dich nicht mehr. Wir helfen dir nicht mehr. Wir geben dir keine Finanzen mehr. Aber du siehst, ich bin schon fast 15, fast 20 Jahre immer noch am Leben. Verstehst du, auch wenn die da ihre Zehnten, ihre Gaben, ihre Spenden und so weiter gestrichen haben? Gott lebt. Weißt du, wenn Gott will, dass eine Sache vorwärts geht, was ist der Mensch? Der kann sich auf die Hinterfüße stellen, so viel er will. Die Sache Gottes gedeiht. So, für mich ist Gott immer noch auf dem Thron. Wir sind Erben von unvorstellbaren Reichtümern. Eigentlich bin ich ein Habenichts. Verstehst du, wenn du mich genau anguckst, ein Habenichts. Was habe ich? Ich bin so klein gewesen, als ich auf diese Welt kam. Ich habe nichts mitgebracht, habe nichts in der Tasche gehabt, auch nichts irgendwo versteckt. Verstehst du? Kein Fährgeld von irgendjemandem mitbekommen, von einem Engel oder irgendeinem Geist. Nein, bin nackt auf diese Welt gekommen. Aber Gott hat mir Gnade geschenkt für so viele Dinge. Weißt du, meine Frau und wir saßen da mal, in den letzten Wochen ihres Lebens saßen da und haben uns unterhalten, was ist der Sinn unseres Lebens? Haben uns so Gedanken gemacht, was ist der Sinn unseres Lebens? Dann sitzt sie sich aufrecht und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und dann hat sie nichts mehr gesagt, da war es aus, da war es vorbei. Und ich habe gesagt, Heide, und das war dein Sinn? Ja, habe ich gesagt, hat sie gesagt, das war mein Sinn, der Sinn meines Lebens. Und dann habe ich gedacht, was ist dein Sinn deines Lebens? Ich habe weitergedacht und weitergesponnen. Was ist der Sinn unseres Lebens? Eigentlich, vielleicht wissen wir gar nicht, was der Sinn unseres Lebens ist. Ich tue mal das, mal jenes, das, was mir Spaß macht. Und eigentlich habe ich herausgefunden, das, was mir Spaß macht, ist der Sinn meines Lebens. Und das, was mir keinen Spaß macht, ist nicht der Sinn meines Lebens. Das ist Fehlinvestition. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Die geht auf und die geht unter. Die fragt nicht viel. Und die Sonne scheint und schickt ihre Strahlen. Manchmal das, was mir unangenehm war und schwierig war. Aber ich habe gedacht, die Nuss will ich knacken. Ich will sehen, wie das funktioniert. Ich will sehen, ob das nicht an irgendeinen goldenen Mittelweg geht. All diese Versuche, die ich so in meinem Leben unternommen habe, das waren meine Abenteuer. Bibeln zu schmuggeln nach Rumänien damals. Bei einer einzigen Fahrt 1200 Bibeln nach Rumänien zu bringen. Verstehst du? Und dann zu verstecken und dann diese ganzen Grenzsoldaten zu blenden. Das hat mir Spaß gemacht. Und dann den Leuten das Wort Gottes zu bringen und gar nicht zu wissen, wo man die Bibeln abladet. Wir sind in eine Ortschaft mal reingefahren, die haben einen ganzen Koffer voller Bibeln gehabt. Nagelneue Bibeln, das weiß ich noch wie heute. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Wir sind in Kikin da, Weißkirchen auf Deutsch, in Jugoslawien an der Grenze, beten und fasten, dass die liebe Gott uns Gnade schenken möchte. Und dann bringt deine Schwester eine Prophetie, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Weißt du, ein Wunschdenken? Jeder wünscht sich natürlich, dass die Zöllner mit Blindheit geschlagen werden. Bin ich gar nicht so sicher, werden sie mit Blindheit geschlagen oder nicht. Dann kommen wir an der Grenze und wir haben gesagt, wir sind Christen, wir werden nicht lügen. Wir bleiben korrekt, wir bleiben ehrlich. Ein Christ lügt nicht. Und dann fragt der Zöllner, was habt ihr hier dabei? Die sagen, wir sagen ganz frei, Bibeln. Und jeder zeigt gleich seine Bibel und schüttelt gleich raus, was da drin ist. Und dann guckt er an, also jeder hat seine Bibel gezeigt und dann konnten wir einpacken. Dann mussten wir alle raussteigen, alles auspacken damals. Ich weiß noch, wie es heute. Und ich habe einen gemieteten Bus gehabt. Der Bus wird beschlagnahmt. Wenn die Bibeln entdecken, wir haben zwei Kartons Bibeln gehabt, nagelneue Bibeln, und die haben wir drin gelassen, alles andere haben wir rausgepackt. Dann kommt der Zöllner und reißt das Paket auf. Und weißt du, was auf der Rückwand zu lesen war? Biblia, 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 Biblia. Da habe ich gedacht, lieber Gott. Und dann schiebt er die Bibeln rein und nur die Medikamente mussten wir verzollen. Das war alles. Und die Bibeln sind drin. Und dann haben wir hingebracht, diese Bibeln an Ort und Stelle, und wir hatten keine Adresse. Richard Wurmbrand und seine Kompanie hat uns damals gesagt, wir geben euch keine Adresse, denn ihr bringt die Geschwister sonst in Schwierigkeiten. Ihr seid der Pfingstler, glaubt an den Heiligen Geist, an die Leitung des Heiligen Geistes. Ihr werdet schon die richtige Adresse finden. Und tatsächlich, wir kamen dann in der Stadt, morgen sehr früh nach 17 Stunden Fahrt, wussten nicht, wo wir landen. Wir sind auf den Marktplatz gegangen, denn ich habe gedacht, auf dem Marktplatz da trifft man meistens die Leute, sieht man, wo die zur Versammlung am Sonntag gehen oder und wie auch immer. Und da saß und plötzlich klopft jemand am Fenster, kommen Sie aus dem Ausland? Ich habe gesagt, ja. Und jeder konnte sehen an unseren Nummernschildern, dass wir aus dem Ausland kamen. Also da muss man keine Geistesleitung haben. Und haben gesagt, ja, aber er sagt, wir sollen mit ihm mitgehen und wir sollen mal Frühstück, er möchte uns Frühstück geben und so weiter. Wir sind hingegangen, da sind Christen gewesen und die haben dann auch gebetet und uns Tee und Frühstück gegeben. Wir haben gegessen und dann sagte er, ihr könnt nicht bei uns bleiben. Wir waren nicht sicher, verstehst du, bei den Sikuriates bist du ja nicht sicher. Das sind viele so Spitzeljudas gewesen, Verräter gewesen. Also trau niemand und Gott hat mir gezeigt, trau niemand. Also in meinem ganzen Leben, ich traue keinem, niemand, auch den Christen nicht. Auch wenn sie sich als Christen ausgeben, die haben am Tisch gebetet und so weiter, ich habe denen nicht getraut. Denn Christen können auch fromme Sprüche klopfen und Gebete sprechen. Gut, dann sagt er, aber hier könnt ihr nicht bleiben, wir müssen woanders hinfahren. Dann kommen wir zu einer Gruppe, wo wir da hinkamen, in so einem Bauernhof. Und ich weiß wie heute, weißt du, da sind auf den Knien und beten in anderen Sprachen, in Zungen. Gute Atmosphäre, habe ich gedacht, prima. Aber auch der Teufel kann in anderen Sprachen beten. Alles, weißt du, du darfst niemand trauen, auch nicht den religiösen Charismatikern und Pfingstlern, auch wenn die in Zungen jodeln, jauchzen, jubeln. In aller Liebe. Verstehst du, war nicht sicher? Ich war nicht sicher. Und dann sagt der eine dort, der dort war, der der so gebetet hat und der sich gefreut hat, dass wir ankamen. Da sagte, heute Nacht ist jemand aus Moldawien gekommen und der hat von Gott einen Impuls bekommen. Er kriegt hier eine Bibel, denn damals hat nur der Pastor meistens eine Bibel gehabt und sonst niemand. Und dann, ja, was ist passiert? Der Bruder kam im Glauben dorthin und sagt, er wird hier heute Nacht eine Bibel bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, kommst raus, wir haben da Bibeln. Und ich habe den einen ganzen Karton Bibeln gegeben und er ist gleich abgehauen. Und das Schöne dabei war, weißt du, der kam im Glauben und Gott hat ihm gezeigt, dass er eine Bibel bekommt. Aber Gott hat ihm nicht gesagt, dass er gleich einen ganzen Karton Bibeln kriegt. Und dann habe ich meine Bibeln hier ganz schnell abgeladen und bin gleich abgehauen. Weißt du, du musst ganz schnell sein. Sei klug und ohne Falsch steht in der Bibel. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die funktionieren. Die funktionieren anders als die ganzen organisierten Organisationen und Taten und Hilfswerke und dergleichen. Gott ist auf dem Thron. Gott regiert. Gott hat das Sagen. Gott zeigt es. Und ich bin Gott so dankbar. Seit dieser Zeit weiß ich, du kannst dich auf Gott verlassen. Gottes Wort bleibt bestehen, haben wir gesungen. Weißt du, du kannst dich auf Gott verlassen. Ein Wort Gottes noch aus Sprüche Kapitel 30, Vers 25. Und das möchte ich hier auch zeigen und dass es mein Leben ausmacht, wie ich funktioniere. Du sollst eigentlich wissen, die meisten Leute gar nicht, wie ich funktioniere. Aber ich möchte dir ein bisschen ein Stück weit verraten. Ich funktioniere wie eine Ameise. Hier in der Bibel heißt es, schau die Ameisen an. Sie haben keinen König, sind ein schwaches Volk. Und jede Ameise weiß perfekt, was zu tun und zu lassen ist. Und so weiß ich. Das ist das Geheimnis meines Lebens. Ich funktioniere wie eine Ameise. Brauche keinen König, brauche keinen Dachverband, brauche keine Organisation. Jeder Gläubige eigentlich sollte wie eine Ameise sein. Jeder Gläubige sollte wissen, was zu tun und was zu lassen ist. Und zwar ohne, dass man fragt, was muss ich tun? Wir sind geistgeleitet. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und hier dieser in Sprüche 30, da wird es gesagt, die Ameise, schaut sie an. Und Gott hat in jedem Lebewesen, jedem gläubigen Menschen ein Prinzip hineingelegt, aus sich selbst. Und all die Jahre, was ich hier jetzt predige, ich predige eine Botschaft eigentlich, wenn ihr gut aufgepasst habt, eine Botschaft ist, und das alles aus sich selbst. Du musst aus dir selbst wissen, was du zu glauben hast, was du zu tun hast, wo du hinzugehen hast, aus dir selbst. Denn du bist der Computer. Jedes Samenkorn trägt seine Art aus sich selbst. Jedes Samenkorn geht aus von sich selbst, bringt die Frucht, was in ihm drin ist, was Gott einem gegeben hat, was Gott einem hineingelegt hat. Jede Ameise kämpft und geht, entwickelt sich für sich selbst und hinterlässt Spuren, wo dann andere Ameisen marschieren. Da, wo du stehst, in deine Spuren, in meine Spuren, werden irgendwann mal andere Leute gehen. Ach, das hat er mal gesagt. Das hat er mal gezeigt. Die Ameisen hinterlassen Spuren und dann gehen andere Ameisen draus. Oder werden gewarnt, gehen nicht hin. Wir haben mal so mit meinen Enkelkindern, wir haben auf dem Balkon mal Versuch gemacht, wir haben uns auf den Bauch hingelegt und haben die Ameisen beobachtet, wie die Ameisen marschieren. Und wenn ein Weg war, wo nicht mehr weiterführte, die Ameisen sind gar nicht mehr draufgegangen. Da ist vielleicht einer vor allen Spionen vorausgegangen und dann kamen sie zurück und die anderen sind gar nicht mehr weitermarschiert. Die sind einfach vorbeigegangen. Die hinterlassen Signale. Gott ist auch so einer, der uns als Ameise gebraucht. Manchmal sogar, wenn nichts passiert, auch wenn alles ganz still ist. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Halleluja. Auch nachts, wenn man nichts sieht, die Sonne ist da. Auch wenn man im Bunker sitzt, Gott sitzt immer noch auf dem Thron, im Regiment. Und genau das ist, was ich hier in diesen Tagen versuche, ganz besonders im Monat Juni, werde ich versuchen, selbst wenn der Antichrist tobt und wütet und alles durcheinander ist, die Ungerechtigkeit überhand nimmt, die Liebe bei vielen erkaltet, Gott sitzt auf dem Thron. Und du sollst wissen, was du zu tun und zu lassen hast. Gott regiert, auch wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Gott regiert, auch wenn die Menschen wild werden, verrückt werden und böse werden. Gott regiert, auch wenn sie im Gott nicht gehorchen. Gott hat seine Hand im Spiel. Weißt du, und er sagt, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Gott kann auch ohne die Menschen auskommen. Weißt du, er braucht da gar nicht irgendwelche fromme, religiöse Menschen. Nein. Er ist nicht abhängig von ihnen. Oder sie angewiesen hat. Er hat Milliarden von Engeln, die eben zur Verfügung stehen. Wir Menschen müssen uns nicht so wichtig nehmen. Wir bilden uns einfach, wir können die Welt verändern. Nein. Gott und sein Geist verändert die Welt. Und Gott freut sich aber, wenn wir von ihm begeistert sind. Ich bin von Gott begeistert. Ich bin von Gott begeistert. Ich glaube an seine Macht. Ich frage nach ihm. Ich suche ihn. Ich versuche ihm recht zu machen und versuche ihm zu dienen. Und ich habe eines gelernt in all den Jahren. Nicht den Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen. So hart wie das klingt. Wenn du, weißt du, Menschen dienst, dann wirst du Menschenknecht. Dann machen sich die Menschen abhängig von dir. Aber ich möchte nicht, dass die Menschen sich von mir abhängig machen. Die sollen sich von Gott abhängig machen. So, Gott braucht niemand, aber Gott freut sich, wenn wir ihm dienen. Und die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die machen weiter, die geben sich nicht auf. Es ist ein Vorrecht, Gott dienen zu dürfen. So, mag dich vielleicht der Tag auch ärgern und böses sein und so weiter. Dien weiter, freu dich. Und die, die mit Tränen sehen, in Zeiten der Not sehen, was unternehmen, in schwierigen Zeiten was unternehmen, die erleben die Wunder Gottes. Und das muss ich auch bekennen von meinem persönlichen Leben. Immer wieder. Oh, weißt du, wenn du unten am Boden lagst und dachtest, die Welt ist schon vergangen und niemand ist mehr da, der nach dir schreit, da war plötzlich die Stimme Gottes. Der Herr sagt, was machst du da unten? Steh auf, erhebe dich, steh auf, ich will dich segnen. So, die Ameise, die braucht keine Aufseher, keine Wächter. Die Ameise braucht keine Kontrolleure, Aufpasser und Bewacher und Prüfer und Inspektoren. Die Ameise macht für sich, jede Ameise hat ihre Arbeit, ihre Aufgabe und sie funktionieren sehr gut. Und genauso, Kinder Gottes, wir sollten lernen, ohne irgendwelche Vorschriften, Dogmen, Gesetze zu funktionieren. Ja, einfach das tun, was dran ist. Einfach natürlich sein, einfach normal sein. Und nicht, dass du jemand sagst, gut, der Pastor muss da sein, sagt Geschwister, lass uns Gott loben und preisen. Ich muss ermutigen. Aber du solltest eigentlich selber ein Ermutiger sein. Selber die Kraft haben, dass du sagst, oh, ich muss was tun. Das ist nicht mein Leben, nur einfach sich dahin zu plätschern, sich treiben zu lassen. Und Gott hat mir etwas in mein Leben hineingelegt, wie auch immer, wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber er hat gemacht, dass ich immer wieder aufgestanden bin und weitergemacht habe, weitergerannt. Das hat mir nicht gefallen, dann habe ich das stehen gelassen. Das, was mir gefallen hat, das habe ich getan. Was mir Freude gemacht hat. Weißt du, eine Arbeit, die dir keine Freude macht, die macht dich krank. Ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr immer wieder krank. Muss ich euch ehrlich sagen. Und krank aus Faulheit. Verstehst du? Weil mir die Arbeit nicht Spaß gemacht hat. Dieses Putzen da, verstehst du, Aufräumen oder diese ganze Drecksarbeit. Da habe ich gedacht, dazu bist du doch gar nicht geboren. Und da war ich ständig krank geschrieben. So, bis zu meinem 18. Lebensjahr und dann, wo ich Christ wurde, wo ich Prediger wurde, ich muss euch ehrlich sagen, bis heute war ich nie krank, außer irgendwann kurz da eine Sache, wo ich nicht aufgepasst habe. Ich war noch nie im Krankenhaus als solches. Gott hat mir Gnade geschenkt. Bis, weißt du, 50 Jahre lang, seitdem ich Gott diene, nie krank gewesen zu sein. Das ist Gnade, weil mir das Leben Spaß gemacht hat. Und ich sag dir, wenn dir die Arbeit, das Leben, die Ehe, die Familie, die Sache, was du tust, keinen Spaß macht, vergiss es. Lass sie gleich eingraben. Das macht einen krank. Macht einen kaputt. Du hast keine Widerstandskraft in dir. Weißt du, dein Immunsystem leidet darunter. Aber wenn du Freude hast, die Freude ist eine Kraft. Eine Kraft, die dich immer wieder auf die Beine bringt. Und diese Freude möchte ich dir weiterempfehlen. Die ist so eine, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die Sonne geht auf und plötzlich wacht die ganze Natur auf. Wenn ich heute Morgen bin ich sehr bald aufgestanden, war auf dem Balkon kurz draußen, da pfeift und zwitschert und quietscht und was weiß ich, was da draußen alles los ist. Ein Konzert machen die da, die Vögel. Und musizieren. Die Sonne geht auf. Nachts ist alles still und ruhig. Da gibt's so ein paar Vögel, wo auch nachts noch singen. Aber die sind, verstehst du, Spezialisten. Die üben, trainieren nachts ihre Stimmen, Nachtigalle. Gottes Werk, Gottes Reich funktioniert. Ohne Aufseher, ohne Antreiber. Und zwar bei jedem inwendig in ihm. Ich muss. Weißt du, das ist der Heilige Geist, der treibt uns und der motiviert uns. Und ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Heiligen Geist habe. Ohne den Heiligen Geist würde ich nicht funktionieren. Und jedes wiedergeborene Kind hat den Heiligen Geist. Weißt du, hat die Liebe zu Gott, zum Vater. Oh, ich möchte noch mehr, lieber Gott, von dir. Und da, wenn du Gott liebst, da brauchst du keine Vorschriften. In der Liebe gibt es keine Gesetze und keine Vorschriften und keine Regeln. Verstehst du, das funktioniert. Wenn ich dran denke, die Frauen früher wussten nicht einmal, wie man Kinder kriegt. Aber wir haben trotzdem Kinder gekriegt. Ich bin aller Liebe. Meine Mutter wusste nicht, wie man Kinder kriegt. Und hat 8 Kinder bekommen inzwischen. In der Zeit. Weißt du, man wusste nicht. Wenn ich doch so die alten Schwestern frage, wart ihr aufgeklärt? Wie seid ihr in die Ehe gegangen? Die wussten vieles nicht. Egal. Aber es hat funktioniert. Wenn die Liebe da ist. Wenn der Mensch füreinander da ist. Es funktioniert. Und genauso, wenn du in Christus bist, in Gott bist, in der Natur bist, im Leben mittendrin bist, dann merkst du plötzlich, es funktioniert. Und dann heißt es in der Bibel, ihr habt die Salbung, das ist natürlich für Christen was ganz Besonderes. Die Salbung wird euch alles lehren. Ich habe diese letzten Tage darüber gesprochen. Die Salbung und die Liebe Gottes ist es, was uns auf die Spur bringt, auf den Geschmack bringt. Da hörst du etwas, die göttliche Substanz entdeckst du plötzlich. Du musst nicht alles erklären, wie funktioniert das alles. Ich muss auch euch ehrlich sagen, in meinem geistlichen Leben, ich habe vieles getan, wo ich gar nicht wusste, wie das funktionieren sollte. Aber ich habe es einfach gewagt. Ein Gedanke, mich hat die Esther in der Bibel sehr stark motiviert. Kommen wir um, so kommen wir um. Wir gehen. Wir gehen. Ich gehe zum König. Und ich werde nicht meine Stimme und meinen Mund halten. Ich werde es tun, was ich tun soll, was ich kann. Und das andere, was ich nicht kann, das lasse ich bleiben. Das ist das Motto meines Lebens gewesen. Der, wo Gott vertraut, der braucht keine Antreiber, keine Vorbeter oder Vorsänger oder Vorbitter. Das schaffen sie aus sich selbst. Tu das, was dir vor die Hand kommt oder vor die Füße, steht in der Bibel immer wieder. Mach das, geh diesen Weg. Lerne von der Ameise. Da steht, du Fauler, aber auch du Christ, möchte ich vielleicht sagen. Lerne von der Ameise. Ich habe sehr viel von diesen Tierchen gelernt. Sehr viel. Und weißt du, ich bin eigentlich sehr eng mit der Natur verbunden in meinem persönlichen Leben, für mich persönlich, mit der Natur. Und ich lerne von der Natur, mündig zu sein. Alles wächst aus sich selbst. Alles entwickelt aus sich selbst. Wenn du richtig stehst, wenn du richtig glaubst, wenn du richtiges Fundament hast, richtige Nährstoffe hast, eine richtige Basis für dein Leben, das entwickelt sich von selbst. Da musst du nicht verkrampft religiöse Klimmzüge machen. Ich muss mich anstrengen, ich muss das und ich muss jenes. Nein, von dir selber. Du kannst. Du weißt gar nicht, warum du das kannst. Die ganze Schöpfung steht unter diesem Zeichen aus sich selbst. Und Gott sprach, die Ehre bringe hervor. Und aus sich selbst plötzlich sprießt und schießt alles hoch und keimt aus der Erde hervor, aus sich selbst. Wenn Gott zu uns redet, fangen wir aus uns selbst bestimmte Dinge zu tun. So, man muss Gott nur eine Gelegenheit geben in seinem Leben, einen Anlass, einen Anstoß, von ihm bekommen so einen Impuls. Und Gott will durch uns seine Größe und seine Stärke demonstrieren, durch uns, durch dich und mich. Gott hat keine anderen Füße als deine und meine. Gott hat keine andere Hände als deine und meine. Gott will sich durch uns manifestieren. Wir sind nicht nur für uns da, sondern wir sind für das Reich Gottes da, damit sein Wille hier unten geschieht. Ich habe schon überlegt, was wäre passiert, ich wäre gar nicht geboren. Ich habe nur nachgedacht. Diese Gemeinde wäre nicht da. Da wäre vieles nicht da. Da wäre überhaupt nicht viel. Da, was, alles, wo mein Leben Spuren hinterlässt, was wäre passiert, wenn ich nicht geboren wäre? Meine Kinder wären nicht da, die Familien wären nicht da, da wären natürlich andere da, aber nicht das, was durch mein Leben entstanden ist. Überleg einmal, wenn du nicht geboren wärst, und deshalb ist es ein Geschenk, dass es dich gibt. Heute Morgen habe ich einen Prediger im Fernsehen kurz angeguckt, nur ganz schnell geguckt, Nachrichten gesucht, wo gibt es heute noch irgendwelche Nachrichten. Da hat ein Prediger gepredigt und sein Thema, seine Bibelstelle, die er heute verwendet hat, war Jeremia, wo Jeremia den Tag seiner Geburt verflucht. Verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und die Botschaft, dass meine Mutter gehört hat, ein Sohn ist geboren, verflucht, und deshalb hat er so viele Probleme gehabt. Ich freue mich an meinen Geburtstag. Verstehst du, auch wenn es für meine Mutter nicht leicht war und für mich vielleicht auch nicht leicht war, aber ich verfluche nicht meinen Tag. Du wunderst dich vielleicht manchmal, warum dir schlecht geht. Vielleicht hast du auch so wie dieser liebe Jeremia, und dann musst du 50 Kapitel in deiner Bibel schreiben, lauter Heulen und der weinende Prophet, weil du verflucht hast den Tag deiner Geburt. Warum hast du mich geboren, Mutter? Warum hast du mich ausgetragen? Warum hast du das und das gemacht? Nein, ich freue mich. Und wie oft habe ich dieses kleine Bildchen angeguckt? Der kleine Pümpf da, verstehst? Kleine Puppe, so ganz dünne Füßchen. Mutti, du hast mich geboren. Ich freue mich, dass du mich ausgetragen hast, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich, ich habe eine Existenzberechtigung. Ob es dem Teufel gefällt, der Gesellschaft gefällt, den Politikern gefällt, ist mir vollkommen egal. Ich nehme keine Notiz nach dieser ganzen Obrigkeit in unserer Tage. Ich bin da. Und Christus hat gesagt, ich lebe. Und dann sagt er gleichzeitig, und auch ihr sollt leben. Wenn der liebe Gott lebt, dann sollst du auch leben. Reich Gottes ist nicht nur Unterhaltung, sich wohlfühlen, frommes Theater, nur Halleluja, Hosianna. Nein, es ist die Herrschaft Gottes, dass wir die Herrschaft Gottes verwirklichen. Dass wir einfach sagen, so und so. Ich denke nur an meinen Vater. Ich denke nur oft, warum sind meine Familie fast alle Christen geblieben und geworden und sogar dienen dem Herrn? Mein Vater hat gesagt, wir sind Christen und wir werden am Tisch beten, wir sind keine Schweine. Sie haben immer bei uns hat man Tischgebet eingeführt. Natürlich bin ich ein bisschen fester geworden auch, weil ich die Speise segne. Ja, segne diese Speise, die du uns beschert hast. Aber wir haben Gott gedankt. Wir haben gelernt, Gott zu danken. Und ich weiß immer noch, wenn wir nicht beten wollten am Tisch, hat der Vater gesagt, wir sind keine Schweine. Selbst die Schweine, bevor sie zum Trock gehen, grunzen sie noch. Ja. Wir sind keine Schweine. Wir haben Grund zum Danken. Und dadurch, dass man gedankt hat, wenigstens kurze Stoßgebete gesprochen hat, das hat ausgemacht, dass die Familie gläubig geworden ist und geblieben ist und sich am Herrn festgehalten hat. Weißt du, wir hinterlassen Spuren. Spuren. Wir verwirklichen das Reich Gottes in kleinen Schritten. Auch wenn wir nicht viel können. Aber wir können etwas tun. Licht und Salz zu sein in unserer Umgebung. Im Reich Gottes geschieht der Wille Gottes. Gott sitzt auf dem Thron. Er macht Geschichte, er wacht über uns, er bewahrt uns, er führt uns und so weiter. Und alles, was in unserem Leben geschieht, ist nicht umsonst. Das sind alles Fügungen Gottes. Ich glaube an Schicksal und an Zukunft und Zufall. Ich glaube, das sind jetzt nur Pseudonyme, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben möchte. Zufall. Es gibt keinen Zufall. Manchmal haben die anderen nicht viel davon, aber ich habe da eine ganze Menge, weißt du? Und jetzt möchte ich auf einen Punkt kommen, was ich gelernt habe in den letzten 50, 60, 70 Jahren, was ich da gelernt habe. Nur ein paar Wahrheiten. Du wirst schockiert sein, von was ich gelernt habe. In der Schule, weißt du, da musste ich lernen. Und da habe ich immer nur für die Noten gelernt. Und nachdem die Noten geschrieben waren, war ich blöd wieder. Verstehst du, habe ich nicht mehr gewusst, weil ich nur für die Noten gelernt habe. Und ich habe nicht fürs Leben gelernt, verstehst du? Nur für die Noten, damit ich nach Hause komme und gestreichelt wird, hast du gut gemacht. Aber mein Lehrer hat mich dann mal irgendwann zusammengestaucht. Er hat gesagt, Johannes, du lernst nicht für die Schule, du lernst nicht für uns, du lernst für dein Leben. Lern für dein Leben und guck, was du für dein Leben. Lieber schreibst du schlechte Noten, aber du hast für dein Leben was gelernt. Und ich weiß noch wie heute, ich habe einen Aufsatz geschrieben, war so ergeben, so begeistert von meinem Thema. Und dann liefere ich diesen Aufsatz ab und dann kriege ich von der Lehrerin, das war damals noch eine Lehrerin dazu, dann streicht sie alles durch und schreibt drauf, Thema verfehlt. Das ist, wie oft passiert es in unserem Leben, wir denken, das ist mein Thema, ich bin begeistert von etwas und das Thema verfehlt. Und dann erst habe ich gelernt, darüber nachzudenken, was ist das Thema deines Lebens? Wozu bist du da? Wozu lebst du? Und jetzt will ich ein paar Sachen einfach vor mir loslassen, aus der Kinderstube plaudern. Manchmal haben die anderen nichts davon, aber ich habe eine ganze Menge dafür. Weißt du, Wenn ich so Seelsorge und mit viel, viel Hunderttausende von Menschen habe ich schon Seelsorge betrieben, Leuten zugehorcht, manchmal ja gar nicht verstanden, was das überhaupt ist. Ich habe sehr viele schwierige seelsorgerliche Fälle gehabt. Da kommt noch einmal eines Tages, ich bin noch ganz frisch in Stuttgart, Pastor, ruft er mich an, Pastor, kannst du mir sagen, bin ich Mann oder Frau? Stell dir vor. Er sagt, ja, was bist denn du? Das weiß ich nicht. Ich habe schon so viele Operationen hinter mir. Ich weiß nicht, bin ich Mann oder Frau. Und er hat mich ständig angerufen und ständig mich bombardiert. Kannst du mir sagen, bin ich Mann oder Frau? Ja. Das sind diese Fälle, die ich betreuen musste. Und dann die ersten Rauschgiftsüchtigen, die ersten, wo AIDS gehabt haben, für die ich gebetet habe, habe ich die Hände aufgelegt, dann hat meine Frau gesagt, hat plötzlich, bitte berühre mich nicht, du kannst uns anstecken. Ich wusste gar nicht, was das ist alles, aber ich musste lernen. Ich packe jetzt nur mal ein bisschen aus der Schule und plaudere aus der Schule, was das Leben gewesen ist. Aber weißt du, was dabei ich gelernt habe? Aus meinen Fehlern. Ich habe nicht gewusst. Ich habe mal einen Gottesdienst mit Karl Otto Böhringer veranstaltet. Weißt du, da gab es die Satansmessen da irgendwo bei uns in Stuttgart. Und ich habe gedacht, weißt du, der Teufel missioniert und wir schlafen da. Und so weiter. Und dann haben wir beide, Karl Otto Böhringer und ich, wir haben dann gesagt, wir machen eine besondere Veranstaltung. Er hat daraufhin das Buch Okkultismus nachher geschrieben als Thema. Das hat ihn dann noch mehr fasziniert. Und dann war die erste Versammlung da. Der Saal war gestopft voll, fast 300 Leute da. Und lauter schwarze, dunkle Gestalten. Wir haben Plakate aufgehängt in Stuttgart. Satansmesse und was weiß ich, was noch drauf ist. Wir haben die Botschaft. Nicht, dass wir von Jesus was haben, sondern wir haben die Botschaft. Und dann kamen die Leute, die wollten hören, was das von über die Satansmesse gesagt wird. Die saßen da. Ja, und ich wusste gar nicht, was Okkultismus ist. Musste ich sagen, keine blasse Ahnung. Dann fange ich an zu predigen, begrüße die Leute. Wir konnten gar nicht singen, weil mit Singen war da nichts. Die können ja gar nicht singen. Verstehst du die Leute, die nicht einmal das Vater Unser? So, und dann fange ich an, begrüße die Leute. Und dann guckt einer so richtig böse. Verstehst du, Wuschelhaar und was weiß ich wie. Und dann sage ich, und für dich habe ich eine Botschaft. Und dann gehe ich auf ihn zu und er fällt vom Stuhl runter. Verstehst du? Ja. Und plötzlich so Schrecken im Saal, in dem Kunzibau damals in Stuttgart. So ein Schrecken. Der fällt runter. Und alle beten dann schon, sind sonst zittern. Bitte komm nicht zu uns, dass wir auch nicht umfallen. Oder vom Stuhl fallen. Und dann wollten sie den aufheben und sagen, lass den liegen, der liegt gut. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Satan ist stark, Satan ist mächtig, aber wir haben einen größeren, einen stärkeren. Jesus ist Sieger. Und dann habe ich darüber gepredigt. Und aus dieser komischen Versammlung sind einige Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen, sind bei uns sogar geblieben. Einige haben so das sechste und siebte Buch Mose verbrannt. Verstehst du, wurden richtig aufgeräumt mit Okkultismus. Und die blieben sogar in meiner Gemeinde und haben unsere Gemeinde stark unterstützt in Stuttgart. Nur nebenbei. Weißt du, du musst nicht alles wissen. Du musst nur den Herrn kennen. Weißt du, Satan ist stark, aber mein Jesus ist viel stärker. Jesus ist viel stärker. Nur nebenbei. Ich war begeistert, wo ich das gesehen habe. Lass doch den liegen. Der hat keinen Herzinfarkt und was für Schlaganfall oder sonst was. Durch die vielen negativen Menschen, denen ich begegnet bin, bin ich positiv geworden. Ob du das verstehst oder nicht. Weißt du, die ganzen vielen armen Teufel, die zu mir in die Seelsorge kamen, in aller Liebe, die Hilfe gebraucht haben und so weiter, durch die bin ich positiv geworden, dass ich gesagt habe, Gott, so nicht. So wie die, den Weg möchte ich nicht gehen, bewahre du mich davor. Beschütze mich. Und ich habe immer wieder gesagt, so wie sie will ich nicht werden. Weißt du, du hast oft den Leuten erzählt, was sie machen sollen, aber die haben es nicht gemacht. Die haben es nicht gemacht. Dann waren sie bei X Missionare, Evangelisten und Prediger, aber sie haben nicht das getan, was man ihnen sagte. Und ich habe gesagt, lieber Gott, hilf mir, dass wenn du mir was sagst, was du mir was zeigst, dass ich das tue. Ich habe immer Gott gedankt, dass ich nicht so geworden bin wie die, die so verdorben waren innerlich. Sie haben keinen Nutzen aus dieser ganzen Verkündigung, aus der Botschaft gezogen. Du konntest denen reden und reden und reden und reden und reden und reden, die haben es immer nicht kapiert. Und ich habe immer wieder gefragt, was habe ich da falsch gemacht? Oder was mache ich da falsch? Aber dann hat der Herr mir gezeigt, lerne von denen. Lerne aus deren ihre Fehler. Denn du kannst nicht genug Fehler in deinem Leben machen, um zu lernen. Verstehst du? Du musst auch aus denen ihre Fehler lernen. Schau diese Leute an. Die wollen es nicht. Die kapieren es nicht. Die wollen es nicht kapieren. Und zwar ganz bewusst. Die wollen ein leichtes Leben haben, dass man denen hilft, dass man für sie betet, dass man sie durchschüttelt, dass man sie mit Öl überschüttet. Und was weiß ich, sonst noch was. Aber sie wollen selber nichts tun. Und Gott hat mir gezeigt, wenn du was von mir haben willst, tu was. Von dir aus. Wenn du in dem Wort Gottes was erkennst, tu es. Mein Leben besteht aus den vielen, vielen Menschen. Bitte nicht erschrecken. Und wenn ich dann sage, in Heilbronn und in Stuttgart und was weiß ich noch wo, dann meine ich andere, nicht euch. Weißt du, viele waren stolz, arrogant. Man durfte ihnen nicht sagen. Und wenn du denen was gesagt hast, dann hast du nur den Rücken gesehen, ihren Hintern gesehen, sind abgehauen. Sie wussten alles besser. Und sie waren faul. Entschuldigung. Sie waren faul. Sie wollten sich nicht verändern. Sie waren launisch. Sie waren fromme, religiöse Gefühlsduseler. Immer nur fromm, fromm, fromm. Weißt du, je schlimmer den Menschen geht, desto frömmer werden sie. Das habe ich beobachtet. Dann hat Gott mir zu mir gesagt, sei nicht so fromm und nicht so religiös und nicht so pharisäisch. Sei nicht so selbstgerecht. Prediger 7, Vers 15. Weißt du, ich habe gelernt, nicht so religiös zu sein. Denn es bringt nichts, wenn du religiös bist und pharisäisch bist. Und die meisten haben den Weg des geringen Widerstandes gesucht. Und sie sind bis heute dumm geblieben. Jemand ruft mich da, es sind zwei Zwillinge, zwei Jungs, die bei uns in Heilbronn zum Glauben kamen. Der eine ruft mich ständig da aus der Psychiatrie an und so weiter. Der weiß ganz genau, was er hätte tun sollen. Aber der ist in der Psychiatrie gelandet. Und der andere auch. Weißt du, bei Zwillingen ist immer, wenn der eine, bei dem einen nicht klappt, klappt es bei den anderen auch nicht. Denn die hängen irgendwie da zusammen. Nur nebenbei. Und dann beschuldigt einer den anderen. Anstatt er selber sagt, ich. Und ich habe dem so oft gesagt, Junge, halt dich fest an Jesus. Jesus kann dir helfen. Und schau nicht auf deinen Bruder. Schau nicht auf die Gemeinde. Schau nicht auf die Geschwister. Lass sie nicht krank machen und bleiben. So, sie ließen sich nichts sagen. Der eine hat Philosophie studiert, verstehst du, und da ist es durchgedreht. Komisch. Je gebildeter die Menschen sind, desto durchgedrehter sind sie manchmal. Du lachst, aber ich habe schon in meinen Diensten Doktor, Professor gehabt, verstehst du? Und die sind mit dem Leben nicht zurechtgekommen. Hingen an Tabletten oder an Drogen oder sonst noch was und sind nervlich krank gewesen. Ich bin Gott dankbar, dass ich aus ihren Fehlern lernen soll. Bilde dir nichts ein. Sei nicht so arrogant. Und wenn dir jemand was sagt, prüfe, ist das wirklich so wahr? Weißt du, wir sind alles Menschen aus Fleisch und Blut. Keiner will sich was sagen lassen. Ich werde nie vergessen, dass ein Professor bei mir in Kiel auf dem Wilhelmsplatz beim Traktatenverteilen was gesagt hat. Da verteile ich so fleißig Traktate. Gute Traktate, ich habe gutes Thema gehabt. Kennst du Jesus? Und ich gebe ihm, der liest es durch. Dann kommt er zurück und sagt, mein Herr, ich habe es gelesen. Gebe ich wieder zurück, brauche ich nicht. Kennen Sie Jesus? Ja, ich kenne Jesus. War auf der Bibelschule. Bin geisterfüllt, bin Pastor, predige. Weißt du, ich habe ihm widersprochen. Ist okay. Aber kennst du Jesus? Und dann bin ich nach Hause gegangen, liege im Bett. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir, nicht der Mann, sondern der Heilige Geist. Johannes, kennst du wirklich Jesus? Kennst du wirklich Jesus? Und ich habe dann gedacht, ja Herr, ich kenne dich schon, aber noch nicht so, wie ich dich kennen sollte, wie du wirklich warst. Und weißt du, was da passiert ist? Ich fing an zu beten, zu fasten. Und 40 Tage habe ich gefastet, bis ich Jesus bisschen, nicht alles, bisschen kennengelernt habe. Kennst du Jesus? Weißt du, und das ist, die Liebe lässt sich sagen. Die Liebe nimmt Korrektur an. Ist nicht so stur. Ja, ich kenne Jesus, bin geisterfüllt, gehe in die Gemeinde, ich bete, singe, predige, was weiß ich, was ich da mache. Nein, der Heilige Geist muss zu uns nachher weiterreden. Menschen schneiden es an, reißen es auf. So, ich habe eines gelernt, klug zu sein. Einfach vom Heiligen Geist belehrt zu werden. Ihr habt die Salbung, die euch lehrt. Und diese negativen Menschen, die ich jetzt so ein bisschen angeführt habe, das sind für mich positive Abschreckungen gewesen, so Vogelscheuche. Ich sage, Vater, so nicht, so nicht. Und wenn ich so manchmal mit Leuten gebetet habe, ich kenne mich gar nicht so richtig, wie ich bete. Wenn ich mal richtig bete und loslege, du dann gute Nacht. Dann habe ich die Leute am Schopf gepackt, aber du kannst nicht glauben, wo, du bist ja Kind Gottes, glaubst an Jesus Christus, hast den Heiligen Geist und du kannst nicht glauben, schäm dich doch. So habe ich manchmal gebetet mit den Leuten. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Und dann hat Gott mir etwas gezeigt. Und ich habe auch solche Zipperleins. Und dann sagt der Heilige Geist, und Johannes, wie sieht's bei dir aus? Verstehst du? Der kann es nicht glauben. Und so lerne ich. Ich lerne mit anderen. Die anderen sind mir ein Spiegelbild. Die halten mir so meinen Spiegel vor. Und wie sieht's bei dir aus? Anderen kannst du sagen, glaub an Jesus Christus, wird alles wunderbar, herrlich. Und wie ist bei dir? Aus den Fehlern anderer lerne ich. Und da habe ich eine ganze Menge gelernt. Eine ganze Menge. Und das alles fügt sich wie ein Puzzle zusammen. Viele Leute lebten in Streit mit ihren Familien, waren unversöhnlich. Ich habe alles Mögliche versucht, sie zusammenzubringen. Sie waren eingefleischte Egoisten. Ich habe recht. Da weiß ich noch heute. Das ist unser Grundstück. Das war nur Eckgrundstück. Da, weißt du, so ein Keiler. Das war gar nichts. Das, aber auf dieses Grundstück, der hat mich betrogen wegen diesem Grundstück. Und die haben keinen Frieden gehabt. Und da sind sie so in die Ewigkeit gegangen mit der Streiterei. Andere waren fanatisch, redeten nur negativ, verdammten sich selbst, konnten die Zunge nicht im Zaum halten. Da hat Gott mir gezeigt, schweige. Red nicht, lass. Verstehst? Die machen sich kaputt. Nimm ein Beispiel an denen. Die sind immer gleich schnell eingeschnappt, verärgert, gehen gleich hoch wie eine Rakete. Und was haben sie vom Leben? Was bleibt unterm Strich bei denen übrig? Nicht viel. Deshalb ist es so wichtig, lerne du aus deinen negativen Menschen in deiner Umgebung. Und da gibt es eine ganze Menge. Die bösen Nachbarn. Schau die genau an. Die immer sauer sind, verbittert sind. Die haben ja Magengeschwüre. Die sind ständig beim Arzt. Die kriegen nicht genug Tabletten. Ja, Leute, die nicht versöhnt sind, die nicht ruhig sind, die nicht gelassen sind, die nicht ihr Leben so leben, wie Gott es fügt, sich nicht annehmen, die eifersüchtig sind auf andere. Ja, der hat's geschafft, der überholt mich noch. Ja, lass doch überholen. An der Schranke stehen sie auch nachher wieder und wir warten gemeinsam. Ja, schau doch die ganzen Schnellfahrer und Raser. In all den Jahren hat Gott mich gelehrt, ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben, loszulassen. Das war das Schwerste und Schlimmste, loslassen. Ich musste so vieles in meinem Leben loslassen. Die große Kirche, das und jenes loslassen. Und erst als ich gelernt habe, so richtig loszulassen, konnte ich in Frieden leben. Habe keine Bauchschmerzen. Mein Stuhlgang funktioniert wunderbar, nur nebenbei. Weißt, ihr versteht das nicht, was ich rede, aber ich weiß so viele Leute, ja, mein Beruf. Verstehst? Ja, ich lebe ein gelassenes Leben. Ich habe Menschen losgelassen, bin Menschen nicht nachgelaufen, laufe auch heute niemand nach. Der Herr, ich habe vom Herrn Jesus gelernt, der Herr Jesus hat auch keine Hausbesuche gemacht. Entweder kam er und er war da und die Leute waren da, die haben es angenommen oder auch nicht. Aber ich bettle nicht. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, wer nicht will, der hat schon. Du wirst auch nicht annehmen. Gott lehrte mich, kümmere dich nicht um die, die nicht wollen. Kümmere und hilf den Menschen, die wollen, aber nicht können. Um die soll ich mich kümmern. Und ihnen ein bisschen Hilfe geben, sie motivieren, sie aufrichten, aufpäppeln. Und dann hat Gott noch zu mir etwas gesagt. Johannes, kümmere um dich selbst. Kümmere um dich selbst. Du, hartes Wort. Weißt du, wir kümmern gerne um die anderen, dass die in den Himmel kommen. Kümmere um dich selbst. Was nützt es, sagt der Apostel Paulus, wenn ich anderen predige und diene und selbst verloren gehe? Was nützt es? Weißt du, was nützt es, wenn die anderen Jesus kennenlernen und du kennst Jesus nicht? Was nützt es? Die anderen bringen Frucht und du bringst keine Frucht. Weißt du, wenn mich nicht einmal der Himmel kennt und Jesus sagt, und ich kenne euch nicht, verstehst du?
wenn mich dann nicht einmal der Himmel kennt, anderen hast du gedient. Aber wer bist du? Wo kommst du her? Ich habe mit dir nichts zu tun gehabt. Lies mal Matthäus 25. Und ich habe so oft erlebt, dass die Menschen so viel für Gott tun, aber für sich selber nicht viel. Gott und seine Engel lagern sich um die, die ihn fürchten. Deshalb ist mir so wichtig, dass Gott bei uns ist und mit uns ist und bei uns uns umgibt von allen Seiten. Das heißt, dass der Himmel mich lieb hat, dass Gott mich lieb hat und mir ist vollkommen egal und schnuppe, ob die Menschen mich lieb haben. Was habe ich davon? Wenn die mich schleimen und sagen, oh, süßer Pastor, lieber Pastor und was weiß ich wie. Davon kann ich mir nichts kaufen. Weißt du, aber das, was Gott zu mir sagt, wenn ich im Himmel registriert bin, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich flehe. Ich brauche die ganzen dummen Sachen, dass ich gut informiert bin, dass ich über alles Bescheid weiß, aber über das Wesentliche meines Lebens nicht Bescheid weiß. Gott ist auf dem Thron. Gott hat meine Adresse gespeichert. Er kennt mich bei meinem Namen. Er weiß, wo ich wohne. Er weiß, was mein Problem ist. Er weiß, was ich mache, was mir fehlt. Und in meiner Bibel heißt es, und ehe sie bitten, will ich ihnen antworten. Muss vorstellen, der weiß schon deine Gedanken im Hinterkopf. Da gibt es schon die Antwort. Und ehe sie bitten. Für mich sitzt Gott auf dem Thron. Und ich lasse mich nicht irgendwie aus der Fassung bringen, wenn irgendwas kommt, Verwirrtes, Durcheinander, Chaotisches oder eine Herausforderung. Und ich habe genug Herausforderungen in meinem Leben gehabt bis jetzt. Ich bleibe in meinem Frieden. Weißt du, ich habe vom Hiob unheimlich viel gelernt. Hiob war das Buch, was ich auf der Bibelschule nicht wollte. Ich habe sogar meinen Lehrer Antrag gestellt, wir sollten Hiob aus der Bibel streichen. Hiob hat nichts in der Bibel zu suchen. Verstehst du, nur Leiden und Probleme und so weiter. Heute ist Hiob eines meiner Lieblingsbücher. Da stecken so große Wahrheiten drin. Und ich verstehe, warum Martin Luther und viele andere dieses Buch so lieb gewonnen haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Hiob gehört in der Bibel. 2. Korinther gehört in der Bibel. Was wären wir ohne dem Hiob? Weißt du, das sind so große Wahrheiten, auch wenn es nur philosophische Gedanken dort drin sind. Fast 30, 40 Kapitel oder über 30 Kapitel nur philosophische Gedanken. Gott hat alles unter Kontrolle. Und Gott ist der, der am Schluss nachher das Doppelte zurückgibt. Gott ist es. Gott zwingt sich niemand auf. Aber er belohnt die Treuen, die bescheiden sind, die ihm dienen, die Ehrfurcht vor ihm haben, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben und die ihre Knie nicht von diesem Standbild gebeugt haben, vom Standbild des Nebukadnezar, die drei Jünglinge. Gott belohnt sie reichlich. Aber er verschont uns nicht. Wir müssen in den Feuerofen, wir müssen in die Löwengrube, wir müssen die Katastrophe, wir müssen in die Krankheit. Aber Gott bewahrt und behütet uns da drin. Das ist der treue Gott, der treue Vater. Seine Herrschaft belastet uns nicht. Und der Vater im Himmel freut sich über alle seine Kinder, die ihm treu dienen. Aber was ist das, die Treue Gottes? Oder Gott treu zu dienen? Nicht die Pflichterfüllung. Ich versuche Gott nicht, meine Pflicht zu erfüllen. Ich habe genug Pflichten Gott gegenüber, weiß ich. Ich weiß es. Aber da bin ich nicht. Sondern ich diene aus Liebe, aus Freude, nicht aus Pflicht. Der ältere Bruder, der zu Hause da dem Vater gedient hat, da kommt er nach Hause, dem Lumpen, dem Ganoven, dem Verbrecher, dem gibst du alles. Und mir hast du nicht mal ein Böcklein gegeben. Und was sagt der Vater? Junge. Und dann betont er noch ganz treu. Und ich diene dir so treu, Vater. Ich habe noch nie was falsch gemacht. Und dann sagt der Vater, Junge, was mein ist, das ist auch dein. Bedien dich. Die meisten Christen haben keine Ahnung, wie man sich bei Gott bedient. Keine Ahnung. Das ist ein göttliches Geheimnis. Sich bedienen. Sich bedienen. Der verlorene Sohn hat es kapiert. Vater, gib mir mein Erbe. Und dann verprasst er alles, genießt alles. Und dann kommt er nach Hause und sagt, Vati, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Vergib mir, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. An Paulus sehen wir, was Liebe ist in seinem Leben. Durch wie viel Not, durch wie viel Elend ist er gegangen. Und Gott war treu. Er hat Gott keine Vorhaltung gemacht. Herr, Paulus lebt einfach für das Reich Gottes. Als ein Zeuge des Reiches Gottes haben wir in Epheser gelesen, in seinem Nonstop-Satz. Weißt du, er verbrachte lange Zeit im Gefängnis, war oft in Lebensgefahr. Überleg einmal, 5-mal hat er 39 Schläge bekommen. Das hat er 195 Schläge ins Einstecken müssen, nur für Jesus. 3-mal ist er ausgepeitscht worden, gesteinigt worden, überlebte mehrere Schiffsbrüche, hat Hunger und Durst und Kälte gehabt und Nacktheit und so weiter, ist verleumdet worden, verfolgt worden. Kein rosiges Leben. Kein rosiges Leben. Wie konnte ein Mensch das alles so durchstehen und überleben? Weil er wusste, ich lebe nicht für mich, ich lebe für Jesus. Ich lebe für Jesus. Und die Antwort darauf gibt Paulus selbst. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15, Vers 10. Und dann Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Nichts, was er schrieb, war sein eigener Verdienst. Es war alles Gnade. Gnade, Gnade, Gnade. Und so, wenn ich so mein Leben zurückschaue, ich muss gar nicht so weit gucken. Es ist alles Gnade. Alles Gnade. Gnade, dass ich das alles überstanden habe. Ich weiß heute noch nicht wie. Weißt du, Gott hat immer wieder Menschen an meine Seite dann gestellt, die mir mitgeholfen haben, mitgetragen haben, mit eingerichtet haben. Ich bin Gott einfach nur nahe. Das ist alles. Und versuche nahe zu sein. Gott ist mein Nachbar. Wohnt um die Ecke. Ganz einfach. Er muss mich nicht antreiben. Er muss mich nicht motivieren, Johannes, du musst mehr und mehr von dem und dem und dem. Nein, ich weiß, was ich muss und das mache ich dann. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Salbung ist es, die mich lehrt und führt und trägt und leitet. So viele Menschen sind außen gesteuert. Aber wir müssen wieder innen gesteuert werden. Ich frage mich oft, wie hat der Noah die Tiere gekriegt in die ganze Arche? Verstehst du? Immer pärchenweise, was weiß ich wie viel. Wie hat er sie reingekommen? Jedes Tier wusste von sich aus, ich muss in der Arche. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Und dieses Ich muss, brauchen wir alle. Abraham hatte das Wort Gottes in sich. Er hat keine Karte gebraucht, wo fahre ich jetzt hin? Kein Navi. Er wusste, wo es lang geht. Die Führung Gottes hat er in sich gehabt. Dein Wort ist meines Fußes Leute, schreibt dieser David. Ein Auto ohne Motor ist brauchlos, unbrauchbar. Weißt du, du kannst nur anschieben, ziehen oder abschleppen, einen Gaul vorne vorspannen. Versuch's mal dir vorzustellen, vor einem Mercedes, da ein Gaul zieht es durch die Stadt. Moderner Wagen, verstehst du? Moderne Antrieb, Aggregate. Aber bei uns Christen, wenn ich so die Christen anschaue, manche nicht einmal 10 Pferde kriegen die wohin. Weil sie keinen Willen haben, keinen Wunsch haben, keinen Bedarf haben. Aber Herr, das ist alles so viel von mir verlangt. Deshalb klappt es bei Ihnen nicht. Weißt du, wir brauchen wieder Eigeninitiative. Und das hat Gott mir geschenkt. Ich bin Gott dankbar für diese Gabe. Steht nicht unter den vielen Gaben in der Bibel, aber Eigeninitiative. Dass man etwas von sich aus tut. Von sich aus was gibt. Von sich aus etwas unternimmt. Und Gott gab uns gesunde Instinkte, gesunden Verstand, klare Erkenntnis, ganz klare Unterscheidungsvermögen. Gott gab uns diese Dinge, aber wir sollten sie wieder freibuddeln und freisetzen. Sei klug und ohne falsch. Du musst heutzutage mehr denn je herausfinden, wie komme ich da durch diese ganzen Lumpen. Klug und ohne falsch. Keinen Fehler machen. Da wird Gott schon helfen. Jeder, der will, der kann es wissen, was der vernünftige Gottesdienst ist. Verstehst du? Was der Herr von uns will. Und Gott testet uns, denn ich sage dir eines, ich bin Gottes Testperson. Gott versucht immer wieder mit mir. Und ich muss probieren und er testet, kann ich das überhaupt mit den Menschen machen? Wenn der das schafft, können es vielleicht auch womöglich andere schaffen. Gott will sehen, wenn wir was tun sollen und aufgeben, verzichten, ob wir da noch leben können, wenn wir schwach sind, ob wir da noch existieren, uns noch weiter bewegen und krabbeln. Gott wird nicht zulassen, hat mir Gott ein Bibelwort gegeben, vor vielen Jahren, damals in Heilbronn. Gott wird mir nicht zulassen, oder uns nicht zulassen, dass ich mein Grab bei den Gottlosen finde. Ich werde mein Grab nicht bei den Gottlosen finden. Ich werde vielleicht auf dem Komposthaufen beerdigt werden, kann sein, aber ist mir egal, verstehst du? Aber ich werde nicht dort enden, wo die Gottlosen enden. Nur nebenbei. Du endest da nicht. Weißt du auch, wenn ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werde, was glaubst dann du? Ich werde nicht dort enden, wo die Gottlosen enden. Ich weiß, ich werde bei Gott sein. Gott wird eingreifen in der letzten Sekunde. Bevor ich meine Seele aushauche, bin ich bei ihm. Und dann können sie mit dem Körper machen, was sie wollen. Selbst in den unmöglichsten Winkeln hat Gott seine Hand im Spiel, wo du auch hinkommst, wo keiner hinkommt, wo keiner beikommt, wo keiner dich erreichen kann. Gott erreicht dich. Gottes Macht ist unbegrenzt im gesamten Universum. Wie heißt es einmal in der Bibel? Und selbst wenn du die Nest auf den Sternen baust, ich will dich dort erreichen, heißt es in der Bibel. Von Moab. Natürlich ist die Stadt Petra gemeint. Gottes Macht wirkt. Auch in Grenzbereichen, auch in unserem Leben. Hat Lösungen für uns. Und Gott hat überall eine Antwort. Ich bin so perplex. Lieber Gott, wie machst du das? Weißt du, du bittest, kämpfst, versuchst, unternimmst, experimentierst, hast vielleicht früher mal was gemacht, nicht verstanden, warum du das gemacht hast, und plötzlich fällt dir ein, das ist doch. Aha, mach doch so und dann wirst du sehen. Es ist wunderbar, ich könnte euch Geschichten erzählen, aber nicht die Zeit dazu. Gott ist auf dem Thron. Er hat das Steuer in der Hand und er lenkt uns richtig und greift im richtigen Moment ein. Ich werde nie vergessen, ich bin in der Schweiz und wer in der Schweiz mal war und diese schmale Straßen manchmal so in den Dörfern gesehen hat und da geht es steil runter und dann kommt eine Straße und dann geht es wieder ab in den Abgrund und es war winterglatt und ich fahre mit dem Bus, war eigentlich irgendwie sicher, ich fahre sicher. Da fahre ich mit dem VW-Bus und plötzlich schlendere ich. Ich habe keine Kontrolle am Steuerrad und ich sage nur, Herr, hilf! Und in dem Moment, ich habe sowas noch nie erlebt, in dem Moment sehe ich zwei weiße Hände, so wie diese Hände hier. Plötzlich greifen die mein Lenkrad und die ziehen rum und mein Auto ist auf der Straße wieder. Ich habe Herzklopfen gehabt, ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert ist, aber ich wusste, ich bin wieder auf der Straße. Und so hat Gott mir wieder immer wieder geholfen. Auch wenn ein Engel eingreifen muss, du musst manchmal nur sagen, Herr, hilf! Und schon ist ein Engel, springt gleich rein, so ein Sprinter. Verstehst du? Greif gleich ein. Gott sitzt am Schalter, Gott sitzt am Regiment. Noch ein Bibelwort. Psalm 33, Vers 21. Unser Herz soll sich freuen, weil wir ihm vertrauen dürfen. Du sollst dich freuen, weil du ihm vertrauen darfst. Herr, lass uns deine Güte sehen, weil wir von dir alles erhoffen. Wir sollen uns einfach freuen und glücklich sein im Herrn und gar nicht verzagen. Gott ist ein guter Gott. Er hat alles in seiner Hand. Himmlischer Vater, ich danke dir auch für diesen Tag. Ich danke dir, dass du uns das Leben geschenkt hast, dass wir in der Gnade Gottes leben dürfen, dass wir einfach unser Leben gestalten dürfen, lässig und fröhlich, entspannt, nicht verkrampft, sondern in der Liebe Gottes. Halleluja. Und ich danke für mein Leben. Ich danke für das Leben meiner Geschwister, dass sie immer noch da sind. So viele, Herr, die ich begegnet bin, irgendwie nur einen kleinen Impuls geben durfte, aber die Leute sind immer noch auf dem Weg, dienen dem Herrn und so weiter. Ich bin Gott dankbar. Ich preise den Herrn für seine Güte, denn seine Güte ist alle Tage neu, auch heute wieder. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, auch als Gemeinde, als dein Volk, als deine Händewerk mit jedem Einzelnen. Danke, Herr Jesus. Amen.